Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Makler und Vermittler Podcast. Heute wieder mit eurem Lieblingsschwaben. Das bin ich, Benedikt Aaron Deutsch. Und ich habe heute den lieben Christian Steffen Fröhlich zu Gast. Hallo Christian.
Hi Bene. Sag einfach Chris.
Ich sage einfach Chris. Warum dann der Doppelname auch in der Riverside-Anmeldung?
Weil ich den überall mittlerweile verwende, auch in den Signaturen, Social Media. Es gibt ein paar Christian Fröhlichs in der Branche und es gibt auch irgendwie noch einen Fußballer. Ich weiß gar nicht, ob der noch aktiv ist und ich will nicht verwechselt werden. Wenn ich was anstelle, dann war ich das und die Leute sollen es mir zuordnen können.
Wenn es klingelt, dann auch zurecht.
Das genau, ja.
Ich habe das früher zu meiner Mutter auch mal gesagt, dann, wenn wir zu spät heimgekommen sind, haben wir Ärger bekommen. Wenn wir was angestellt haben und zu spät heimgekommen sind, haben wir auch Ärger bekommen. Dann hat mein Bruder und ich irgendwann mal gesagt, Mama, eigentlich können wir immer was anstellen, weil wir kriegen genau gleich viel Ärger. Somit jetzt 20 Jahre Abstand, würde ich sagen, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber ja.
Ich verstehe aber, was du meinst. Das ist so dieses, ist wie wenn man im Arbeitsumfeld ist und der Chef ist nie zufrieden und motzt einen eh an, dann braucht man auch nicht versuchen, gute Arbeit zu machen, weil zufrieden ist eh niemand. Absolut. Aber du kennst es ja als Schwabe.
Absolut.
Nicht geschimpft ist, lobt genug.
Das hast du sogar echt gut gesagt, ja?
Ja. Ich bin ja auch Schwabe.
Ja, aber kein richtiger.
Alm?
Eben. Ostalb. Das ist Ostalb und wir reden hier quasi im Fuße der richtigen schwäbischen Alb ab.
Ich glaube, wir wechseln das Thema.
Wir haben nämlich ein anderes spannendes Thema heute. Pflegeversicherung. Der liebe Chris ist ein absoluter Experte für Pflegeversicherung und ich habe ihn euch auch vor ein oder zwei Folgen schon mal angekündigt, weil ich über meinen eigenen Fall geredet habe, wo Chris mich unterstützt hat. Du erinnerst dich, Chris?
Ich erinnere mich, aber ich habe es selber noch nicht gehört. Das muss ich direkt nachholen. Das wäre jetzt
Folge ist auch noch nicht, die Folge ist auch.
Das erklärt, warum es an mir vorbeigegangen ist. Perfekt.
Okay. Aber in dem Moment, wo diese Folge ausgestrahlt ist, ist die andere quasi auch online, aber wir haben da noch gerade ein bisschen Vorlaufzeit. Wir gehen aber gleich näher auf die Thematik ein. Zum Start, du weißt, was kommt, 5 schnelle Fragen. Welche technische Sache funktioniert erstaunlicherweise?
Ja, finde es faszinierend. Also Elektroautos, das kann ich nachvollziehen, aber Verbrenner ist für mich heute bis immer noch, dass die vor allem so lange funktionieren. So, dass sie irgendwie eine halbe Stunde laufen, wenn man so einen Motor baut, ja, aber dass die über Jahrzehnte hunderttausende Kilometer halten können, ist mir ein Rätsel. Da explodiert es die ganze Zeit.
Ja, im Endeffekt funktioniert es so, ja. Bei mir ist es Telefon und Flugzeuge. Kriege ich viel weniger verkraftet, warum das funktioniert.
Verstehe ich. So ein bisschen Harry Potter-mäßig angehaucht. Mit warum fliegen Flugzeuge überhaupt? Und das ist sein, war das Arthur Weasley?
Arthur Weasley ist das, ja. Aber Arthur Weasley hat auch noch deutlich spannendere Fragen. Wie funktionieren Quietscheenten und was ist der Sinn von denen? Ich bin ja Harry Potter-Suchti. Ich weiß nicht, ob ich es mal im Podcast auch schon erzählt habe. Ich hatte früher echt immer Stress beim Einschlafen, weil ich mir über viel zu viele Sachen Gedanken gemacht habe. Und dann habe ich angefangen, quasi Hörbücher zu hören. Da waren die Hörbücher aber oft mal so spannend, dass ich quasi mich zu arg auf die Hörbücher konzentriert habe. Und jetzt ist seit 5, 6 Jahren so, dass ich quasi die Harry Potter-Reihe immer von Band 1 bis Band 7 zum Einschlafen anhör, weil es lenkt mich ab von meinen Gedanken. Aber es ist auch nicht so, dass ich aufpassen muss, weil ich das Ganze jetzt ja schon 7-mal gehört habe. Und das funktioniert
auf Deutsch
ganz gut.
Oder auf, hörst du auf Deutsch oder auf Englisch?
Ja, auf Deutsch.
Es wäre vielleicht eine Idee, jetzt weißt du es ja eh fast auswendig, dass das zu nutzen, um ins Englische ein bisschen reinzukommen. Ich würde jetzt auch kein Buch, das ich noch nicht gelesen habe, auf Englisch mir das Hörbuch reinziehen. Aber bei Harry Potter, du weißt ja, was passiert.
Tatsächlich eine gute Idee. Nehme ich mit. Aber viel spannender, Chris, was machst du an einem Sommerabend 2006?
Boah, da war ich sehr, sehr klein. Da war ich 6 Jahre alt. Da war ich wahrscheinlich im Garten mit meiner Familie und den Katzen. Also einfach im Garten, glaube ich. Ich denke, das ist 2006.
Da war Fußball-WM.
Warte mal, vor 20 Jahren war ich nicht 6, da war ich 10. Ich kann nicht rechnen. Deswegen war ich auch keine Altersvorsorge. Nee, da muss ich ehrlich sagen, da saß ich vor dem PC und hab gezockt.
Okay. Gab's da Favorites?
Zu viele und da sind zu viele Stunden reingeflossen, also tausende von Stunden dementsprechend.
Haken dran. Hast du eine Lieblingsballade?
Nee, ich wüsste jetzt noch nicht mehr, wie ich Ballade genau definiere.
Die genaue Definition wird mir auch schwerfallen. Kennst du König der Löwen, den Film?
Ja.
Oder Can You Feel the Love Tonight? Das wäre jetzt zum Beispiel meine Lieblingsballade.
Ich kann ja die Frage trotzdem nicht richtig beantworten.
Du bist gar nicht hin weiter. Über welche Alterserscheinung von dir kannst du sehr lachen?
Das ist eine sehr gute Frage, in welche Richtung man das drehen will. Ehrlich gesagt, ich finde es immer noch komisch, dass... Also mein ganzes Berufsleben finde ich einfach komisch, dass Leute mich ernst nehmen. Also ich bin immer noch im Kopf irgendwie so der 16-, 17-Jährige, den halt keiner ernst nimmt. Und dann klingelt das Telefon und dann ist halt ein gestandener Maklerkollege dran und sagt, hey Chris, du, folgende Situation, was machen wir denn? Sinnvollerweise. Und ich denke mir jedes Mal, wie ist es jetzt dazu gekommen?
Weil du aus meiner Sparte einen brutal geilen, guten Job machst. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich bin ja in meiner Freizeit echt auch ein wahnsinniger Kindskopf und will das aber auch gar nicht ablegen. Aber ich weiß, dass man immer so einen halben Stockwerk professioneller dann in der Öffentlichkeit erscheinen muss. Aber ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich habe einen Kunde, der hat weit über 100 Millionen auf dem Konto. Und der ruft mir wirklich bei Entscheidungen an, wo ich mir denke, boah, diese Tragweite ist grandios. Ich sitze hier gerade in meiner alten Handball-Jogginghose und mit einem 3XL-T-Shirt, wo ein lustiger Elefant drauf ist, und der fragt mich jetzt, was er quasi mit seinem Vermögen machen soll.
Der Job ist wirklich wild. Ja. Also ich versuche ehrlich gesagt in der Öffentlichkeit nicht professioneller zu sein wie im Privaten. Ich bin so, wie ich bin, weil wenn ich mich verstelle, ist es super anstrengend.
Ja, verstehe ich. Nee, geh ich mit. Ich sagte ja auch nicht professionell, sondern nur professioneller.
Ja, ich verstehst du 100%, aber das ist mir irgendwie, dafür bin ich selbstständig, dass ich mir das komplett, also mir ist das halt super wichtig, einfach komplett so machen kann, wie mir das reinläuft und mir auch die Leute raussuchen kann.
Cool, absolut, absolut fairer Punkt. Kommen wir auch gleich dazu. Jetzt aber wahrscheinlich die wichtigste Frage des Tages. Welches Drogerieprodukt kam als letztes in deine tägliche Routine?
Ehrlich, Minoxidil heißt das Zeug, glaube ich. Das ist die, das sprühst du dir zweimal am Tag schön auf deine Geheimratsecken in der Hoffnung, dass es dann nicht mehr wird. Also die Geheimratsecken größer werden.
Nach meiner aktuellen Einschätzung, Chris, funktioniert es noch nicht so gut.
Es stoppt nur den Prozess. Du hast ja gefragt, was erst quasi das Letzte, das dazugekommen ist. Ich mache es nicht seit 10 Jahren, sondern seit einem Jahr oder so. Aber okay. Es ist auch im Endeffekt, es ist egal, wenn es passiert, passiert.
Absolut.
Genetisch vorbelastet.
Okay, kann's nicht heben. Apropos genetisch vorbelastet. Kann man anhand seiner Eltern, Großeltern erkennen, ob eine Pflegeversicherung für einen noch deutlich mehr Sinn macht oder nicht? Gibt's da Tendenzen?
Ja, und nochmal sogar weiter, ich kriege ja öfters auch die Nachfrage mit, hey, lohnt sich's für meine Eltern noch was zu machen? Die sind jetzt 55, 60, 65 oder sogar noch älter. Da ist dann immer eine meiner ehrlichen Gegenfragen, wie lange lebt ihr denn so in der Familie? Insbesondere das gleiche Geschlecht. Also wenn es jetzt Mutter geht, wie lange hat die Oma gelebt, wie lange leben die Tanten, Schwestern etc. Und dann kann man Lebenserwartung sich grob überlegen. Und wenn man weiß, jeder wird eh verhältnismäßig bei den Frauen über 95, dann lohnt sich's eher, wie wenn sie mit 80. Es ist leider so. Man muss ja ehrlich drüber sprechen und das ist ein Thema.
Krass. Ich habe mir heute quasi ja, ich überlege mir mal einen roten Faden, worüber ich reden möchte, und einen Folgentitel quasi gedanklich für mich. Ich habe mich heute dafür entschieden, zum sagen, Pflege, das unterschätzte Risiko. Und jetzt die ganz doofe Frage zu Beginn, Chris. Jetzt bist du irgendwas zwischen Jahrgang 95, 96 und 2000, je nachdem, wie alt du 2006 warst. In meiner Generation erlebe ich ganz, ganz wenig, dass der Kunde von sich aus zu mir sagt, hey, ich hätte Bock auf eine Pflegeversicherung. Die meisten Pflegeversicherungen habe ich 2016 verkauft, als wir da quasi einen Wettbewerb bei der Württembergischen damals hatten und es machen mussten. Und danach war es, wenn ich ehrlich bin, bei mir in der Beratung ist auch nicht mehr so ein Riesenthema. Also, was motiviert dich, über Pflege zu reden?
Persönliche Vorgeschichte. Ich habe meinen Vater gepflegt. Also der hatte mein ganzes Leben lang MS. Mhm. Bin normal aufgewachsen. Das waren auch Einschränkungen in meiner Jugend oder halt auch in meinen Kindertagen. Das war vollkommen im Rahmen. Ich bin halt nicht mit dem Fußballspielen gegangen, sondern halt schwimmen. Und Radfahren war halt auch nach ein paar Jahren nicht mehr so das Thema, weil Gleichgewicht und MS und so. Aber es war absehbar, dass es halt irgendwann eskaliert. Ab Mitte 20 bin ich dann auch wieder quasi nach Hause gezogen und habe ihn gepflegt. Wobei das anfangs doch sehr, sehr entspannt war und dann aber halt hinten raus zusammen mit meiner Mutter wirklich Szenarien, wo ich sag, wenn ich jetzt mit Kunden spreche, sage ich, das sollte man ein halbes Jahr vorher Stopp sagen und dann sich das anders überlegen, wie man das löst. Wir haben es wirklich bis zum letzten gemacht, also mit Dreh, Grad 5, künstliche Ernährung, epileptischen Anfällen, diese ganze volle Nummer. Und das war dann anstrengend. Aber wenn ich kurz eins gleich reinwerfen darf bei Thema Pflege, wir also du hast mich gefragt, deswegen antworte ich mir, bei Thema Pflege ist wichtig, dass wir nicht nur dieses Horrorszenario sehen, dieses Bettlägerigkeit und ab einem gewissen Punkt auch keine Lebensqualität mehr, wobei das ja natürlich jeder für sich bewertet. Pflege ist super vielfältig. Es fängt schon bei Leuten an, die noch normal arbeiten gehen oder leicht eingeschränkt sind, über sehr viele zeitweise Pflegebedürftigkeit. Also Pflege, du kannst laut Gesetz pflegebedürftig sein und jeder in deinem Umfeld würde dir immer sagen, Alter, der ist ein Pflegefall, das hat, muss damit nichts zu tun haben. Natürlich mal Einschränkungen, aber die können auch psychischer Natur sein, die können übergangsweise sein, gerade bei Kindern. Dementsprechend, der erste Tipp an die Vermittler, guckt, dass wir, also dass man das Thema Pflege nicht mit diesem Worst Case verbindet. Weil dann kommt intuitiv beim Kunden schon dieses, ah, da will ich ja eh nicht mehr leben. Mhm. Und das sagt er dir auch nicht, sondern man muss die Bandbreite aufmachen und in realistischen Szenarien sprechen, aber auch in Szenarien überwiegend sprechen, wo noch eine Lebensqualität da ist. Weil Worst Case Absicherung will keiner. Niemand gibt freiwillig Geld dafür aus, für die Szenario, dass es ihm richtig, richtig scheiße geht, sondern er gibt Geld dafür aus, dass es, wenn es ihm ein Stück weit schlecht geht, er genug Geld hat, um mit der Situation gut klarzukommen, dann, dass es ihm dann besser geht.
Quasi einfach das Leben, das noch lebenswert ist, dann nochmal einen Tick lebenswerter machen, ist ein schöneres Szenario, wie das, was du leider Gottes miterleben musstest.
Wobei das sehr lang wirklich sehr gut noch ging und auch das ist so ein Thema, was ich dann in der Pflegeberatung, hat mir auch viel mit den Angehörigen zu tun und auch diejenigen, die es betrifft, die sagen ja dann auch oft, häufig, meine Familie soll nichts machen, sondern ich möchte, dass das alles Profis machen oder direkt ins Heim. Und dann muss man mal auch nochmal rückfragen, welches Szenario hast du denn im Kopf? Was bedeutet denn Pflege? Was sollen die Angehörigen denn machen? Was sollen die Angehörigen nicht machen? Ich verstehe sofort, dass man nicht möchte, dass diese ganz klassischen Sachen, die beim professionellen Dienst laufen, Wundversorgung, Inkontinenz, was auch immer, dass das ein professioneller Dienst machen soll, nicht meine Kinder, klar. Aber soll die Kinder dich nicht unterstützen, organisatorisch vorbeigucken, vielleicht auch mal mithelfen? Jeder kann da ja eine persönliche Grenze ziehen. Und was ich ursprünglich sagen wollte, wegen meinem Vater, auch nicht, dass er so dieses Mitleidsthema, jeder Pflegefall ist anders, ist ja auch anders intensiv. Und ein Thema, das ist jetzt nur rein meine persönliche Meinung, das kann jeder anders sehen. Ich habe weniger ein Problem damit, wirklich anstrengende Pflege zu leisten, 24/7 und so. Das geht. Was für mich nicht geht, ist, wenn der Pflegebedürftige undankbar oder dann sogar dement aggressiv wird. Da wäre ich als Angehöriger instant raus. Auch wenn der Aufwand eventuell weniger wäre für mich als Betroffenen, das könnte ich nicht. Also vor allem beim Angehörigen, wenn der Aggression, Undankbarkeit dabei ist, häufig der Fall ist, dann geht es nicht mehr. Also das wäre für mich eine persönliche Grenze. Ich habe weniger ein Problem gehabt, meinen Vater zu duschen. So, wir hatten das vorbereitet, alles gut, das geht schon. Aber ich bin halt immer dankbar, immer freundlich, allgemein halt einfach ein guter, lieber Mensch, der, und dann macht man das halt auch halbwegs gern.
Verstehe ich, wie du das meinst, ja. Kamst du quasi über deinen eigenen Lebensweg quasi in die Branche oder warst du davor schon Versicherungsonkel und hast dann da gemerkt, dass es hier eine Lücke gibt, wo man hinlangen muss?
Ich war davor schon Versicherungsonkel. Ich bin ja, haben wir vorhin gesagt, ich bin in Aalen groß geworden. Oh, und nach dem Abi, ja, oh Gott, ich bin, ja.
Alle.
Nach dem Abitur erstmal Kontrastprogramm nach Berlin hoch. Mhm. Über kleine Umwege bei der Allianz gelandet, da den Versicherungsfachmann gemacht, der dann aber auch mich danach verabschiedet, weil Geschäftspläne.
War nicht deine Welt?
Ach, nicht meine Welt. Und das ist so, das Produkt passt halt auch manchmal einfach nicht zu Kunden. Das Produkt kann so gut sein, aber du kriegst den Kunden halt nicht durch die Risikofragen durch oder so. Und dann sitzt du da und denkst, ah, shit. Und da aber auch schon eher den Fokus gehabt auf den biometrischen Risiken und Altersvorsorge hat damals auch schon nicht funktioniert. bei mir. Und da dann in Berlin noch 2-3 Jahre gewesen und dann kam der Anruf von meinen Eltern mit, hey, kommst du runter, wohnst zu Hause, kannst in Ruhe studieren, wir zahlen Studium, Auto ist getankt, Taschengeld gibt's quasi wieder, brauchst nicht arbeiten, dafür der Deal. Und da dann großen Cut gemacht und das ging jetzt auch einige Jahre, weil ich auch erstmal erfolglos studiert habe.
Okay, das hindert einen nicht daran, danach eine erfolgreiche Karriere in der Versicherungsbranche zu starten. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist sogar eine gute Grundvoraussetzung.
Ja, so ist halt immer schön, wenn ich mit Ingenieuren spreche und denen sagen kann, ja, ich habe auch mal versucht, das zu machen. Ich kann halt nicht von Hand zeichnen. Ich bin real nie über das 2., 3. Semester rausgekommen und habe dann halt am Ende auf BWL gewechselt. Das hat dann auch funktioniert. Aber dann weiß er so ein bisschen was und hat halt auch mal was Technisches gesehen und das macht es leichter, mit dem Kunden einfach zu sprechen.
Dann kam quasi wieder dieser Cut zum Sagen, ich will, nehmen wir es anders formulieren. War dir klar, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt in biometrischen Risiken quasi Experte werden, / in Pflege? Oder war es einfach so, dass es sich ergeben hat aus dem, was quasi täglich bei dir vor der Flinte war? Also vor der Flinte jetzt als Kunde meine ich jetzt.
Ja, es hat sich ein Stück weit ergeben. Also ich wusste sowieso, dass biometrische Risiken mehr das Thema ist, was ich machen möchte. Also ich wusste von Anfang an, ich werde nicht der Finanzberater im Sinne von Geldanlage, Baufinanzierung und die Themen, sondern eher dieses wirkliche, in Anführungszeichen, Versicherungsgeschäft von, du hast ein existenzielles Risiko, das du dir nicht alleine leisten kannst. Es tut richtig weh, wenn es passiert. Sicher dich dagegen ab. Versicher dein Handy oder ja, also das war schon immer der Ansatz und dann hat sich's daraus auch ein Stück weit entwickelt von der Richtung von der Arbeitskraftabsicherung.
Weil ganz klassisch der normale Weg ja zum Sagen, ich werde BU-Profi, ist ja, sag mal, das gängigste Produkt in diesem Bereich. Und wir beide kennen uns ja auch schon ein bisschen und haben manchmal so ein bisschen den Running Gag zwischen uns, dass ich schon weiß, dass wenn in einer der Gruppen, wo wir gemeinsam sind, jemand was über BU schreibt, dann kommt Chris um die Ecke und sagt, ah, vielleicht einfach auch Pflege und vielleicht nicht da die BU, weil da ist die Pflegeoption nicht ganz so gut geregelt. Wie kam es, dass du diesen Bogen gemacht hast, um zu sagen, ich roll das Ganze völlig ohne Wertung anders auf, als man es klassisch quasi eigentlich dann macht, wenn man sich für Biometrie entscheidet?
Erstmal ein Stück weit, Spezialisierung ist super wichtig, kann ich auch jedem ans Herz legen. Spezialisiert euch, sucht euch 2, maximal 3 Themen, wo ihr wirklich gut seid. Fangt mit einem an, baut das aus. Und dann euer Handwerkszeug, also das sollte jeder können, so mehr Haftpflicht verkaufen. So Privathaftpflicht, das sollte jeder machen und alles andere machen lassen, die das den ganzen Tag machen. Und da kam schlichtweg der Bedarf von meinen Kunden, auch mit den Leuten, wo ich gesprochen habe, das große Problem an der BU ist, wir kriegen die Leute nicht richtig versichert. Ganz viele. Also natürlich, wir kriegen ein paar kriegen wir rein, umso jünger, umso besser. Die BU ist ein super Produkt und ohne jetzt despektierlich klingen zu wollen, ich finde sie manchmal schon fast zu gut, wenn ich so sehe, was am Markt abgeht. Aber die BU ist wirklich ein geniales Produkt, aber was bringt mir das beste Produkt, wenn es mein Kunde entweder risikotechnisch nicht reinkommt oder sich es nicht in der Form leisten kann, wie es bräuchte? 67, anständige Rentenhöhe, garantierte Rentensteigerung in irgendeiner Form zumindest, Stück weit drin. Was bringt's ihm? Oder wenn er sich genau das leisten kann, aber dann kein Geld mehr hat für eine Altersvorsorge, geschweige denn irgendwie das koppeln kann und dann guckt er mit 67 in die Altersarmut. Weil die BU reicht halt gerade bis 67 gut. Er hat nie in die... Ist halt...
Ja, verstehe, was du meinst.
Der gesunde Akademiker ist in der BU erstmal richtig, weil man natürlich immer gucken muss, mischt man auch Sachen. Das ist halt auch über den Tellerrand gucken. Nicht nur, die BU ist gut und die Grundfähigkeiten ist doof oder die Pflege ist doof, sondern individuell mit dem Kunden sprechen. Wo hast du Angst vor? Was bauen wir wie zusammen? Und wenn ich mal die Chance habe, dass ich aus dem Vollen schöpfen kann, weil der Kunde halt in Anführungszeichen ein gutes Risiko ist, dann kann man da auch zusammenbasteln. Kann man sagen, hier machen wir ein Teil BU, hier machen wir das noch, dann basteln wir noch das und dann haben wir unterschiedliche Szenarien abgedeckt und der Kunde ist...
Also geht's tatsächlich dann einfach immer nicht darum zu sagen, A, B oder C ist die richtige Wahl, sondern einfach ein Konzept zu bauen, das dann nachher individuell passt.
Ja. Und vor allem, wenn wir nicht über die Pflege als Pflege sprechen, sondern über Pflege in der Arbeitskraftabsicherung oder den, wie man Pflege auch missbrauchen kann zur Arbeitskraftabsicherung, ganz klar mit dem Kunden nicht. Der Kunde kommt normalerweise, ich will eine BU.
Ja, absolut. Es ist das einzige Wording, das er hat.
Ja, und das ist auch vollkommen richtig und das ist auch gut und den korrigiere ich da auch nicht. Aber ich gleich im ersten Termin sage ich die ganze Zeit, ich mache Arbeitskraftabsicherung, dazu gehört die BU, das ist auch ein tolles Produkt. Aber es macht keinen Sinn, über ein Produkt zu sprechen, das eine Variante ist oder eine Teillösung, die man machen können. Wir müssen erst mal gucken, was willst du, wie ist deine Situation, wie geht's dir, was bekommst du, auch was möchtest du dir leisten vom Budget her. Und dann, wenn wir das geprüft haben, dann lege ich dir ganz konkrete Lösungen vor und erkläre dir die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Produkten, wo sie die Vor- und Nachteile und du suchst dir es raus und du stückelst dir es zusammen. Oder am Ende kannst du auch sagen, mit einer Dokumentation, ja, okay, ich habe es verstanden, ich sollte es machen, ich mach's nicht. Jeder Kunde ist erwachsen, wenn er die Entscheidung treffen will, gar nichts zu machen, okay, aber dann hat er sich über was Konkretes entschieden. Das ist auch immer so ein Problem von Menschen, glaube ich, dass sie nicht konkret entscheiden. Du brauchst ein konkretes Angebot auf dem Tisch, zu sagen, ja oder nein. Da kann man natürlich noch spielen. Aber wenn ich so Ziel im Kopf sage, boah, eine BU ist mir zu teuer. Was heißt die zu teuer? Was kostet sie denn? Was würdest du denn dafür kriegen? Für das Budget des Hauses. Also, ja.
Absolut. Das ist ja, ich glaube, da müssen wir manchmal auch aufpassen, dass wir aus unserem Expertentum rauskommen, weil der Kunde ja ganz anders denkt. Ein Kunde weiß im Zweifel nicht, dass das Endalter das Ganze beeinflusst. Ein Kunde weiß im Zweifel auch nicht, dass die monatliche BU-Rentenhöhe auch was mit dem Preis zu tun. Also muss man da, finde ich, mal ganz feinfühlig sein und sagen, wie du sagst, was ist zu teuer und an welchen Sachen könnten wir im Zweifel bei jedem Produkt nachher drehen, um es günstiger zu machen und bis zu welchem Grad möchte ich das mitgehen. Beispiel aus einer anderen Branche. Ich unterscheide bei Sachversicherung ganz oft zwischen Basis, Komfort, Premium. Das ist einfach so, wie ich dem Kunde erkläre, was es gibt. Inzwischen bin ich der Meinung, mach lieber kein Basisprodukt, weil du weißt dann, dass du keine Absicherung in diesem Bereich hast. Und es passiert nicht, dass du denkst, du hast was, obwohl du eigentlich nur rudimentär abgesichert bist. Weil, sind wir ehrlich, du machst einmal das Basisprodukt, bist 5 Jahre nicht in der Beratung, dann weißt du nicht mehr, ob das jetzt Basis, Komfort oder Premium ist. Daher bin ich inzwischen so, dass ich sage, entweder wir machen eine gescheite Lösung oder gar keine. Aber du hast dich bewusst für eins der beiden entschieden und läufst nicht im Irrglaube draußen rum, du bist abgesichert.
Ja, und in der Sachversicherung kannst du ja schön, also je nach Sparte mit Selbstbeteiligung arbeiten und die finde ich auch heute vollkommen in Ordnung, weil wir sollen existenzielle Risiken absehen. Das ist kein existenzielles Risiko, wenn meine Rechtsschutz 500 Euro Selbstbeteiligung hat. Tun weh, klar, 500 Euro ist Geld, aber nicht existenziell.
Absolut. Zurück zum Thema. Bei den Leuten, die du am Tisch hast, sehen die dieses Pflegerisiko? Und wie muss man diese Türe quasi aufmachen? Weil ich habe, wenn ich über mich selber nachdenke, ich sehe halt auch Pflegegrad 5. Das ist, woran ich denke, wenn ich an Pflege denke. Dieses Bild habe ich im Kopf. Und dann ist es leider, so wie du beschrieben hast, ist es ganz weit weg von mir.
Es gibt Kunden, die das sehen und die auch bewusst kommen, weil sie eine Pflegeabsicherung wollen. Auch für sich, auch junge Kunden. Das ist aber immer eigentlich aus dem Umfeld getriggert. Also die Eltern sind pflegebedürftig oder sonstige nahe Verwandte, nahe Bekannte. Und deswegen sehen die das Problem und möchten das abgesichert haben, weil sie da halt sehen, was da dahinter steckt. Das sind die einzigen eigentlich, die jungen Kunden, die von sich aus kommen und sagen, ich will eine Pflege.
Worin muss man dann unterscheiden, wenn wir über Pflege reden? Also ich weiß jetzt immer aus diesem Gespräch von dir, dass es riesige Unterschiede gibt zwischen ambulant pflegen und stationär pflegen.
Kurzfassung, immer den Kunden erstmal fragen, was möchte, also du fang mal an, wollen wir auf. Ja.
Ich sag was, es ist ja wie, ich kam mit dem Anliegen, ein nahes Verwandtschaftsmitglied von mir kam an mich ran und hat gesagt, okay, es geht darum, wenn ich Pflegegrad 2 oder so habe, möchte ich gerne noch zu Hause bleiben, hätte dann aber gerne so viel Geld, dass ich mir quasi Unterstützung einkaufen kann. Also hier war das Anliegen schon relativ konkret und da ging es eben nicht darum zu sagen, ich brauche den Worst Case, sondern da war es ganz wichtig zu sagen, heißt Pflegegrad oder Pflegestufe, Chris?
Pflegegrad, Pflegestufe ist das alte von 2017. Alles anders lief. Pflegegrad. Da haben wir die 5. Da bist du richtig. Alles gut.
Okay. Wo es dann einfach darum ging, das ist das Szenario, das ich im Kopf habe und das möchte ich bestmöglich gelöst. Und dann geht's ja schon los. Ich saß alleine eine Weile vor dem Rechner und wusste gar nicht, wo ich hingreifen soll, weil ja jedes Pflegeprodukt gefühlt völlig anders aufgebaut ist.
Ja. Ist es. Es ist einfach die Situation. Also das ist, boah, aber kurze Gegenfrage, wenn du keine PKV machst, schießt du ja auf und der Kunde fragt eine PKV an, schießt ja auf wie Ochs vorm Berg. man weiß nicht, wo du anfangen sollst, sondern alles aneinander aufgebaut mit Kompakttarifen, Modultarifen, was braucht man wie und welche Gesellschaft ist wie und bla. Also ich glaube, in jeder Sparte, wenn du so richtig tief bist.
Absolut, ja.
Also oder halt so komplexe Themen hast.
Aber sind wir ehrlich, es gibt, wenn wir jetzt da draußen schauen, gibt es ganz viele Menschen, die sich auf Berufsunfähigkeitsversicherung spezialisiert haben. Es gibt deutlich weniger schon Menschen, die sagen, ich habe mich auf PKV spezialisiert und ich kenne außer dir persönlich keinen, aber noch einen aus Facebook, der sich auf diesen Bereich spezialisiert hat. Ist die Tiefe, wenn man so links und rechts rumfragt, in den anderen Bereichen schon deutlich mehr da als in Pflege?
Ja, natürlich. Natürlich ist auch am Markt einfach verbreiteter. Und das wollte ich vorhin auch kurz sagen mit Leute, spezialisiert euch. Und es ist einfach, sich in einem Bereich eher zu spezialisieren, wo es nicht 20 Experten gibt. Weil du bist einfach in dem Bereich, also natürlich ist bestimmt noch Potenzial da für echte weitere BU-Experten oder PKV-Experten, aber auch in den Kopf der Kollegen reinzukommen, die haben eigentlich in den Sparten 2, 3 schon im Kopf, wo sie wissen, der Fall dahin, ich frage mal den an. Jeder hat eigentlich hoffentlich einen guten PKV-Mann, den er auf Kurzwahl hat, wenn mal ein Fall eskaliert, und einen guten BU-Mann. Und wenn du dich da versuchst zu positionieren als junger Vermittler, natürlich kannst du das machen. Und im Außendarstellung auf Landingpages ist das natürlich jeder Experte. Immer für alles.
Absolut, ja.
Aber ich habe halt den Vorteil, mit meiner Nische ist halt die Konkurrenz oder der Wettbewerb sehr, sehr, sehr klein.
Absolut. Es gibt einen Markt. Du bist mit unter anderem der einzigen Experten und dadurch natürlich eine viel größere Strahlkraft, weil du auch nicht die ganze Zeit in einer Ellbogen-Situation bist, wo jemand anders sagt, kann ich auch, würde ich auch machen. Sehe ich absolut. Aber lass nochmal geschwind diesen Bogen zurückspannen. Es geht jetzt darum, den Kunde fragen, was möchte er? Was stellt er sich vor? Was sind denn dann also die gängigen Szenarien, wenn du wirklich beim Endkunde sitzt? Was ist seine Pflegeangst? Wo sind, sag mal, ich nenne es mal die verkäuferisch, die Trigger Points, wo man einen Kunde abholen kann? Was tut so im Durchschnitt weh?
Das Problem ist, die Zielgruppen sind halt komplett unterschiedlich. Und je nachdem, das spricht man mit jemand, der seine eigene Pflege lösen will, oder versucht man das Thema überhaupt mal bei jungen Menschen auf den Tisch zu kriegen, und da sind die Ansätze erstmal andere. Aber wir sprechen jetzt so von dieser
ganzen. Was für Zielgruppen gibt's?
Menschen mit Kinderwunsch oder Kinderrisiko, wie ich es manchmal ganz gerne nenne. Inklusive auch Kinderabsicherung, also auch wenn schon Kinder da sind und die klein sind, das ist eine Riesenzielgruppe. Und dann gibt's diejenigen, die die Pflege für sich selber primär lösen wollen, und die stehen halt mit einer unterschiedlichen Perspektive dran. Also der 30-Jährige, sogar wenn er familiär vorbelastet ist und weiß, was es bedeutet, der guckt da trotzdem recht nüchtern drauf. Während der 60-Jährige, 65-Jährige oft das Thema wirklich fast schon vor Augen hat, eventuell auch im engen Freundeskreis schon mitbekommt, der guckt da anders drauf. Dementsprechend ist da auch so ein bisschen, wo holt man Kunden ab, eher auf der sachlichen Ebene oder steigt man auch mehr emotional ein? Ich glaube, auch eine Frage, die noch so im Raum steht, die noch offen ist zu beantworten, ambulant, stationär, erstmal das primäre Risiko, das ich sehe und das auch sich aus meinen Beratungen ergeben, bevor die Leute Angst haben, ist das ambulante Thema. Ganz klar, wenn man sich einliest, Pflege soll ambulant stattfinden, sagt der Gesetzgeber. Du kannst nicht einfach sagen im Pflegegrad 2, also ich fände jetzt schon, Pflegeheim ist angenehmer. Das funktioniert so nicht, sondern du musst so lange wie möglich zu Hause bleiben, und der Gesetzgeber wird da auch immer strenger, und die ganzen Tendenzen sind aus politischer Natur zu Hause pflegen, weil es günstiger ist, weil es von politischer Sicht gesehen, und es ist auch die Realität, die die Menschen wollen. Die wollen so lange wie möglich zu Hause bleiben, die allermeisten. Es gibt scheinbar Ausnahmefälle, aber mir ist noch keiner begegnet, der gesagt hat, also so früh wie möglich ins Heim.
Okay, das heißt, es ist ja eigentlich dann auch, so doof es klingt, brutal wichtig, dass du nicht nur stationär deine Kohle bekommst, sondern dass halt auch ambulant was rüberkommt. Also das war ja jetzt bei dem Beispiel, was wir hatten, das sah das ja manchmal wirklich so aus, Pflegegrad 1 quasi gar nichts, Pflegegrad 2 ein bisschen was, Pflegegrad 3 immer noch relativ wenig, 4, 5, da geht's dann los, dass du auch in der ambulanten Pflege was bekommst, und stationär war ja konstant immer, sagen wir mal, das gleiche hohe Niveau. Aber klar, dann ist es wahrscheinlich einfach auch so kalkuliert, dass auch Versicherer logischerweise wissen, Pflegegrad 1, 2, 3 wird so gut wie nie stationär behandelt werden. Und wenn jemand zu Hause ambulant gepflegt wird, ist es für uns gar nicht so teuer.
Ja, und das ist jetzt nicht mit Fakten, also ich habe keine Zahlen recherchiert, aber das ist so ein bisschen, was ich auch höre aus Pflegeheimen, was ich selber mitbekommen habe. Die Lebenserwartung von Menschen, die zu Hause bleiben wollen und dann aber ins Heim müssen, die sinkt auf einmal rapide. Das kann natürlich auch medizinische Gründe haben, aber es ist eher dieses Thema von die Lebensqualität zu Hause ist besser, man möchte weitermachen. Der Körper will ja dann auch in einem hohen Alter, wenn wir da über die klassische Pflege reden, ist ja die Eigenmotivation sehr, sehr wichtig, um weiterzuleben. Und wenn hier ganz viele, die ins Heim kommen, das geht ja nicht mehr allzu lang. Nicht bei allen natürlich, aber es gibt welche, die geben dann halt einfach auf. Oder essen halt nichts mehr.
Ja, 100%. Das ist ja wie dieser Klassiker bei älteren Leuten, wenn sie hier einen Oberschenkelhalsbruch haben, ist es meistens nicht der Oberschenkelhalsbruch, der sie umbringt, auch wenn es jetzt doof formuliert ist, sondern einfach die Begleiterscheinung damit und irgendwo auch oftmals das Innere aufgeben. Auch das habe ich in der Familie erlebt, Oberschenkelhalsbruch, eigentlich gut verheilt, aber danach war einfach die Lebensenergie nicht mehr da und das hat ja wirklich nur was mit dem Geist zu tun.
Ja, ich kann es ehrlich gesagt ein Stück weit nachvollziehen, wenn man einmal so diesen richtigen Einschnitt bekommen hat, in welcher Form auch immer, schwierig. Thematisch, aber wir gehen sehr stark gerade in die Richtung von die Bildpflege, schlimm, heftig und auch ein Thema vom Alter. Rein, auch wenn man sich mal die Zahlen anguckt, circa, da kann man sich drüber streiten, welches Jahr man nimmt und welche Werte man nimmt, aber 80% der Pflege, bisschen weniger, ist über 65 der Pflegebedürftigen.
Okay.
Das heißt aber halt auch, jeder fünfte, Mühchen mehr, ist unter 65. Das heißt sogar noch im Erwerbsleben oder wir reden von Kindern. Das ist jetzt natürlich stupide, weil die Pflegebedürftigkeit eine Riesenspanne ist von ich habe ein bisschen Einschränkungen über Pflegegrad 5 mit wahrscheinlich kaum noch Lebenserwartung und ganz wenig Lebensqualität. Ist natürlich eine Riesenspanne, aber erstmal, dass man das Kopf hat, jeder fünfte, den trifft schon vor 65. Mhm. Das heißt, sich mit den Kunden hinzusetzen mit 60, 65 und dann erst das Thema Pflege überhaupt auf den Tisch zu bringen, ist A, Kunden kann es vorher erwischen, statistisch gar nicht so selten und on top, viel Spaß mit den Gesundheitsfragen bei den 60, 65-Jährigen. Das sind auch die Versicherer strenger.
Ist ja auch verständlich. Ist ja auch einfach auch verständlich, weil die Chance, dass man quasi als Versicherer Einnahmen hat, die wird halt immer kürzer der Zeitraum und der potenzielle Verhältnis dazu, wie lange man auszahlt, halt deutlich größer. Also ich habe es jetzt auch gesehen, wenn du mal jemand hast, 50 plus, was da monatlich für eine gescheite Pflegeversicherung dann irgendwann auf den Tisch muss, ist auch ein Wort. Da bist mit 100 Euro kommst du nicht weit.
Da hilft dann wirklich nur als Betroffener oder als der, der sich absichern möchte, ein ordentliches Budget dafür einplanen und die Familie einspannen. Mhm. Der stupide Fuffi pro Kind pro Monat, wenn es 25 sind, das hilft ja auch schon mal, je nachdem, wie viele Kinder da sind, wenn Kinder da sind.
Aber ansonsten wird ja sowieso irgendwann das Problem von den Kindern.
Ja, also ist so. Und das ist ja auch das Geld, das aus einer Pflegeversicherung kommt, wenn es jemandem noch relativ gut geht und er zu Hause ist. Das Geld ist ja zur freien Verfügung da. Und das soll auch dazu da sein, und auch das ist so ein Bild, das man den Leuten aufmachen soll, wenn dein Kind den Job reduzieren muss auf einen Halbtagsjob, weil sich so viel um dich kümmert. Nicht die Schwerstpflege macht, aber halt einfach, es ist zeitaufwendig, die Organisation, aber auch einfach viel bei dir da ist, mit dir ist und deshalb den Job reduzieren muss. Hat das Kind halt einen massiven Einkommensverlust. Wer kann sich's leisten, einfach sozusagen, ja, ich gehe jetzt auf Halbtags und krieg dafür irgendwie 500-600 Euro von der gesetzlichen Pflege, das reicht ja, ne? Aber wenn du dann halt 1.000, 2.000 Euro steuerfrei jeden Monat, blöd gesagt, bar in der Hand hast und die deinen Angehörigen geben kannst oder auch dem Nachbar, der den Einkauf mit erledigt, jeden Monat einen Fuffi zusteckst, macht die Situation leichter. Du hast einfach freie, du kannst deine Angehörigen entschädigen und könntest dann auch leichter machen, weil sie nicht den finanziellen Druck im Hintergrund haben. Ist für alle eine spannendere Situation.
Das heißt, man hat quasi, also so doof es klingt, als Zielgruppe, klar, die älteren Leute, die merken, es wird es ein Thema, die, sag mal, normal im Berufsleben stehen, denn die entweder quasi familiär vorbelastet sind oder, so doof es klingt, vorausschauend sind und die Kinder bekommen möchten, um da einfach schon von vornherein auf Nummer sicher zu gehen. Und dann klar noch Leute, wo quasi sagen, ich möchte eine BU, aber vielleicht BU nicht mehr das richtige Absicherungsprodukt ist.
Genau,
ist
genau.
Die wobei vier, da die vier Zielgruppen oder wird Schluss aufteilen?
Ja, die Kinder an sich kann man halt, das ist immer so die Frage, sind Kinder an sich, also kleine Kinder bis 6 Jahren, sind die eine eigene Zielgruppe oder sind die Eltern die Zielgruppe von denen? Was schade ist, dass ich glaube, das ist so ein bisschen Schuld unserer Branche. Ich kann es verstehen, woher es kommt, aber dass die Kunden wissen nichts von der Kindernachversicherung. Aha. Also von dem gesetzlich garantierten Kindernachversicherung, Kinderkrankenversicherung.
Okay.
Wissen die Kunden nicht und auch der ein oder andere Vermittlerkollege weiß es auch nicht. Ist ja auch immer ein Thema von, worauf ist man spezialisiert. Will gar nicht wissen, was ich alles nicht weiß in Bereichen, wo ich nicht mehr mache oder noch nie gemacht habe. Diese Kindernachversicherung haben die Kunden leider nicht auf dem Schirm, obwohl die einen massiven Bedarf haben, dass man mit den Kunden spricht. Anfang 20 sind Mitte 20 bis 40 ziehe ich immer so gedanklich die Grenze. Was ist denn, wenn ihr ein Kind kriegt? Ob gewollt oder ungewollt oder auch adoptiert. Was bedeutet das denn? Und da ist halt die Kindernachversicherung ein richtig geiler Joker, den man ziehen kann und der auch schon in der Schwangerschaft einfach mehr Ruhe reinbringt, weil man weiß, okay, egal was mit dem Kind ist, wir haben die finanziellen Möglichkeiten, uns drum zu kümmern. Aber ich glaube, das müssen wir mal strukturiert ein bisschen aufziehen. Was ist die Kindernachversicherung? Wie spreche ich es an? Wie kriegt man das Thema dann bei den Kunden auf den Tisch?
Okay. Du hast vor ein paar Sätzen mal sowas gesagt, wie es gibt 500 bis 600 € dann auch von der vom Gesetzgeber. Wie ist die Situation aus deiner Sicht aktuell in Deutschland? Ist es so, dass man alleingelassen wird oder ist der deutsche Staat, weißt du, dann die Rentenversicherung, die sowas dann bezahlt? Ist das schon ein Grundschutz da oder wie muss man sich das wirklich, wenn man keine Ahnung von diesem Thema hat, vorstellen, wie die Situation da draußen im Pflegefall ist?
Das läuft über die Pflegepflicht, die hängt an deiner Krankenversicherung. Zu 99,99% ist einfach da, wo du krankenversichert bist und auch, das ist auch ein Mythos, privat Krankenversichertes stehen nicht per se besser da als gesetzlich Versicherte. Sie sind vom Leistungsumfang identisch. Wenn du nicht einen Zusatzbaustein an einer PKV drin hast, ist die Pflege für dich genauso gut geregelt wie für einen gesetzlich Versicherten.
Mhm.
Erstmal, okay. Das ist so die Basis, die Pflegepflicht. Wie gesagt, sie war nie als Vollschutz gedacht. Anfang an nicht und ist sie auch nicht. In manchen Bereichen, manche Themen, muss ich sagen, unterstützt sie schon sehr gut. Insbesondere, wenn es um Einmalkosten geht, wenn du in deiner Wohnung bist und die Türschwellen muss man absenken, weil man den Fuß nicht mehr richtig heben kann. So einmal Umbaukosten und so, da sind die schon sehr hilfreich. Aber was so diese wirklich monatlichen Kosten angeht, es ist hochkomplex, wann hast du welchen Anspruch und wie kannst du auch noch alles rausholen mit den unterschiedlichen Ansprüchen, die man hat, aber es reicht nicht. Also insbesondere, wenn du nicht auf einen professionellen Dienst zurückgreifst, reicht es nicht, um die Zeit deiner Angehörigen zu bezahlen. Du kriegst dafür einen professionellen Dienst mehr Geld, aber das reicht bei weitem nicht, um den professionellen Dienst zu bezahlen, so wie du ihn brauchst. Im stationären Bereich ist eine ähnliche Nummer, aber da ist die Situation hochkomplex und hoch im Wandel mit Zuzahlungsrisiko mit Kindern und wie muss man wie lange bezahlen, da warte ich auch, dass da sich sehr viel ändert und da warte ich auch, dass es schlechter wird im stationären Bereich. Also da ist es schon sehr schlecht, aber das ist der Hebel, wo der Gesetzgeber immer mehr ansetzt und immer mehr sagt, die Leute sollen so lang wie möglich zu Hause bleiben, weil es günstiger ist und die Masse der Pflegekräfte in Deutschland sind Laien, sind Angehörige.
Okay. Das heißt, wie formuliert man das jetzt am dürfsten? Du rechnest damit, dass es stationär schlechter wird? Rechnest du damit, dass im gleichen Zuge ambulant besser wird? Oder muss es da auch gleich bleiben oder schlechter werden, weil es einfach nicht finanzierbar ist?
In Anbetracht dessen, dass die Leute sonst stationär gehen und dann das Ganze auf Sozialhilfe rausläuft, wenn man es nicht bezahlen kann, hoffe ich, und mein Bauchgefühl geht davon aus, dass wir im ambulanten Bereich auf dem Niveau bleiben, wo wir sind. Mit Änderungen, mit hoffentlich auch der ein oder anderen Verbesserung im Gesamtsystem, auch was die Krankenversicherung hängt ja dann auch ein Stück weit immer mit dran. Aber da hoffe ich und denke ich, dass wir auf einem ähnlichen Niveau bleiben, wie wir jetzt sind. Wenn wir das auch absenken, dann gibt's keinen Anreiz, dass die Leute zu Hause bleiben. Genau. Also deswegen stationär, denke ich, wird schlechter, ambulant hoffentlich besser. Das möchte ich jetzt aber nicht sagen, dass es wahrscheinlich besser wird, aber da hoffe ich zumindest, dass es nicht schlechter wird.
Aber dann sind wir als aktuell ja irgendwo an dem Punkt. Wir werden durchschnittlich älter werden. Die Pflegepflichtversicherung schützt uns immer weniger, bedeutet ja, das Kostenrisiko, das ich als Mensch habe oder als Angehöriger, wird ja im Zweifel immer deutlich größer. Weil weniger Schutz vom Staat bedeutet, ich habe einen größeren Eigenanteil, und wenn nochmal 3 Jahre obendrauf kommen im Schnitt oder 5, dann ist das auch nochmal ein Riesenhebel.
Und dann hast du noch so die ganzen gesellschaftlichen Themen von, wie sind die Familienstrukturen, wie nah sind wirklich die Angehörigen, wie viele Kinder sind überhaupt da, die unterstützen können. Also ich will nicht alles auf die Kinder schieben, das ist jetzt einfach nur halt die Realität, es wird nicht besser. Und das Thema Pflege sollte man halt wirklich deshalb frühzeitig mit den Kunden besprechen und die Leute in den Schutz erstmal reinkriegen, insbesondere was halt den Gesundheitszustand angeht, und sich auch manchmal überlegen, wie gesagt, ich mag die BU, ich mache auch gerne BUs, aber manchmal muss man sich dann überlegen, ob ist für den Kunden die BU wirklich die beste Lösung, wenn er die sich gerade so leisten kann. Und kriegt da das Top-of-the-Pop mega geile Produkt. Aber er kann es sich gerade so leisten und es bleibt kein Geld mehr übrig für eine Pflege oder Altersvorsorge oder sonst wie. Ist dann wirklich der richtige Schritt als Vermittler zu sagen, hier, kauft das Beste, was aus Haftungsgründen, wenn wir zu Arbeitsrechtsabsicherung beraten, haftungstechnisch ist die BU das Beste, was du zumindest vor Gericht dann vermittelt hast.
Absolut, ja.
Oder geht man nicht ein Stück weit runter und sagt, lieber Kunde, gerade wenn es körperliche Berufe sind, kriegen bei dir die BU, aber die kostet dich gut dreistellig, das ist heftig. Ist das wirklich die einzige Lösung, die wir dafür haben? Machen wir vielleicht einen Teil nur über die BU, machen wir den anderen Teil über eine Grundfähigkeit oder über ein Pflegetagegeld und sparen uns insgesamt einen Beitrag, den wir dann halt für die Pflege selber nutzen können oder halt ein Produkt haben wie ein Pflegetagegeld, das sowieso lebenslang durchlaufen soll.
Was ist die Lösung? Also es gibt ja jetzt da draußen, gibt aus meiner Sicht 3 Produkte. Pflegetagegeld, Pflegerente, Pflegebar. Möchtest du einfach mal so in deinen Worten, ich weiß, du könntest jetzt einen Monolog über wahrscheinlich 48 Stunden führen, aber einfach vielleicht für den Zuhörer, der in dem Bereich nicht fit ist, einfach mal ganz kurz auf die Themen eingehen. Was ist es und wann macht es warum Sinn?
Ja, Pflegetagegeld und Pflegebar sind Krankenversicherungen. Pflegerente ist eine Lebensversicherung. Krankenversicherungen haben dieses tolle Kindernachversicherungsrecht. Deswegen sollte man das gerade bei allen Kunden unter 40 sowieso ansprechen. Kinderwunsch, Kinderrisiko und dann auch mindestens auch zu einer Krankenversicherung greifen. Es muss nicht auch stetig eine Krankenversicherungsprämie sein, aber damit man halt das Kind nachversichern kann, falls das nicht so viel auf die Welt kommt. Das ist so der erste Punkt, wo ich sage, in der Zielgruppe Krankenversicherungsprodukte sind da schon mal überlegen. Und wenn man eine Pflegerente, die ich gleich eingeht, macht, kann da auch passen, sollte man noch ein Pflegetagegeld daneben machen für die Kindernachversicherung oder halt auf den Partner beispielsweise, weil man kann ja von beiden Eltern runterversichern. Das ist so der erste Punkt, den man immer als Vermittler auf dem Schirm haben soll. Kindernachversicherung gibt es nur in der Krankenversicherung. Sorgt aber halt auch dafür, dass wir einfach mehr Schadenfälle in der Krankenversicherung haben durch diese Kindernachversicherung. Die gibt es in der Pflegerente nicht. Pflegerente hat da einen massiven Vorteil. Das ist kein Nachteil nur, sondern es ist ein Vorteil. Die hat diese Schadenfälle nicht und muss die nicht zahlen. Dementsprechend muss sie dafür kein Geld vom Kunden nehmen. Pflegerente, ja.
Ja, klar. Es ist für der Kunde ist es ein Bonus, diese Nachversicherung. Für Versicherung ist es immer ein Risiko, das einkalkuliert sein muss.
Genau. Und es einfach auch zu gewissen Beitragsanpassungen etc. führt. Und es sind einfach unterschiedliche Produktwelten, in denen man sich bewegt. Und das ist so das erste Thema, dass man, wenn der Kunde vor einem sitzt, erstmal sich überlegen, braucht er potenziell eine Kindernachversicherung oder nicht? Hat er einen Kinderwunsch? Hat er das Risiko, weil heterosexuelles Pärchen, dass ein Kind rauskommt? Oder möchte er adoptieren? Und wenn eins der 3 Sachen zutrifft, dann muss auf jeden Fall am Ende auch eine krankenversicherungsförmige Lösung mit dastehen. Das muss nicht die einzige sein, aber sollte mit dastehen.
Verstanden. Was ist pflegebar?
Pflegebar ist auch ist im Prinzip ein Pflegetagegeld, aber sehr begrenzt von den Leistungshöhen. Es gibt keinerlei Gesundheitsfragen, solange du über 18 bist und noch nie einen Antrag auf Pflegegrad gestellt hast. Kriegst du die? Gibt vom Staat einen Zuschuss mit 5 Euro, aber das ist oft nur eine Teillösung. Die Leistungshöhen sind zu gering, die Prämien im Verhältnis sind zu hoch. Das ist wirklich ein Thema, das man dann anfasst, wenn der Kunde nicht mehr ins klassische Pflegetagegeld reinkommt. Dann guckt man sich die Pflegebar an. Kann super sinnvoll sein, insbesondere bei den Leuten, die es richtig jetzt nicht so die besten Karten im Leben gezogen haben, drückt man es mal so aus. Dann ist die Pflegeweide noch eine sehr gute Option, hat aber auch 5 Jahre Wartezeit.
Das heißt aber, den Pflegebart ziehe ich nur, wenn ein normales Pflegetagegeld oder eine Pflegerente nicht möglich ist.
Ja.
Okay.
Und ein Mythos, wenn wir da jetzt gerade über Pflegebar sprechen, den man vielleicht noch aufrollen muss. Wir haben da 5 Jahre Wartezeit. Es ist aber nicht wie in der Sachversicherung Rechtsschutz, Wartezeit im Sinne von, wenn da ein Schaden passiert, hast du dauerhaft Pech gehabt. Das heißt einfach 5 Jahre lang gibt's kein Geld. Der Kunde kann eine Pflegebar machen, wartet, bis der Vertrag komplett sauber läuft, Prämie bezahlt ist und einen Monat später kann er seinen Pflegegrad anmelden, dann kriegt er halt 5 Jahre lang erstmal kein Geld, aber dann kriegt das Geld. Der Schaden fällt da auch in der Wartezeit ein.
Okay, spannend. Mhm. Okay.
Pflegerente ist jetzt noch das große Thema, das offen ist.
Ja. Erzähl was dazu. Ich weiß nicht, was es ist. Ich verstehe den Unterschied zu Pflegetagegeld nicht und habe mich ehrlicherweise auch noch nicht kundgemacht, weil ich ja gewusst habe, du darfst mir heute erzählen.
Die sind per se stabiler kalkuliert. Das heißt, wenn eine Krankenversicherung, die BAP, auf jeden Fall kommen wird und auch relativ leicht kommt für einen Versicherer, in einer Lebensversicherung Überschüsse reduzieren, ja, das ist schon unangenehm, weil das im Markt kein gutes Zeichen gibt. Wir haben es ja bei der BU gesehen, was passiert, wenn da ein Versicherer Überschüsse mal einkassiert. Aber danach wird halt die Beitragssteigerung deutlich schwerer. Das heißt, wir haben die Beitragsstabilität ist ein Riesenargument für eine Pflegerente.
Wie funktioniert denn das Produkt im Alltag unterschiedlich? Also wann zahlt ein Pflegetagegeld und wann zahlt eine Pflegerente? Oder ist es einfach nur, dass eine Kranken- und das andere Lebensversicherung ist?
Wenn du gute Produkte ausgewählt hast, zahlen die im gleichen Moment. Der Leistungsfall ist sowieso, wenn du ein gutes Produkt hast, macht die Versicherung selber, also die private Versicherung, egal welche du hast, gar keine Leistungsprüfung. Sondern du rufst bei deiner Krankenkasse Krankenversicherung an und sagst, ich glaube, ich habe einen Pflegegrad. Oder du sagst es zu deinem Arzt, der ist sogar theoretisch verpflichtet, das auch zu machen. Machst es dir halt nicht beliebt. Aber dann kommt der gesetzliche Gutachter vorbei, medizinischer Dienst bei gesetzlich Versicherten, der macht die Einstufung, der sagt also Pflegegrad 1, 2, 3 und dieses Gutachten schiebst du dann zu deiner privaten Versicherung und die zahlt.
Okay, das heißt wirklich, es ist nur anders kalkuliert, aber die Auslöser sind eigentlich die gleichen.
Wenn du ins Bedingungswerk als Vermittler geguckt hast und nicht vor allem bei den Pflegerenten einen Tarif gewählt hast, wo der Versicherer selber lustig sich die Pflege zusammen definiert, wie er das möchte.
Okay, verstanden. Kann ich als Laie, Laie meine ich jetzt wirklich als nicht spezialisierter Versicherungsmakler, lese ich raus, wann Pflege gut definiert ist oder wann quasi Pflege bezahlt wird oder ist es wirklich eine Wissenschaft für sich, dass es echt eine heikle Nummer ist?
Also auf den ersten Blick Bedingungswerk aufmachen, den Leistungsauslöser lesen und wenn da Pflegegrad im Sinne des SGB 11 drinsteht, dann ist es die gesetzliche Definition. Dann ist es erstmal gut, damit haben wir 80% des Themas gelöst. Bitte nicht, wenn man anfängt zu lesen und liest was von ADL, Activities of Daily Living, sich denken, oh, ist schon wieder so ein Vertrag, weil persönlich mag die gar nicht, wenn die nur auf diesen ADLs basieren. Weil ganz viele Verträge definieren ellenlang, der Versicherer sieht das und das, definiert er als Pflege und wenn der Kunde das und das nicht mehr kann, kriegt er seine Leistung. Und dann ganz unten kommt noch ein kleiner Satz, ah ja, und wenn er einen Pflegegrad nach SGB bekommt, dann sehen wir das auch als Leistungsauslöser. Das heißt, bitte den Teil komplett lesen. Dann ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass Produkte fast schon quasi in meinen Papierkorb schieben wollte. Sage, das ist schon wieder nur ADL. Es gibt viele Versicherer, die machen beides. Das ist auch nett. Das ist für mich jetzt nicht ein Kriterium, wo ich sage, boah, das muss beides sein. Der Pflegegrad, wenn das drin ist, SGB-Regelung, dann hat man schon mal fast komplett alles drin. Im Detail mit prüft der Versicherer selber noch ein bisschen oder nicht, da kann man sich verlieren. Aber wenn man als Vermittler darauf achtet, der Pflegegrad ist der entscheidende Auslöser. Man lehnt sich ans SGB an, in der aktuellen Fassung oder an der Fassung ab 2017, hat schon mal 80% richtig gemacht.
Okay, klingt jetzt tatsächlich nicht ganz so einfach, sondern wirklich nach was, wo man sich auskennen muss und wissen, wo man hingreift.
Oder einfach die Suchfunktion SGB. Und wenn man da dann was rauskommt oder Pflegegrad und wenn man da was findet, dann ist schon mal gut. Und wenn du dann von nichts findest, wenn kein Pflegegrad drinsteht im kompletten Dokument, kein SGB, also wenn Pflegegrad oder SGB nicht drinstehen, dann kannst du dir schon sicher sein, das hat nur ADL und dann verkaufst nicht als Pflegeprodukt. Auch wenn es irgendwo als Annex dranhängt an der Altersversorgung oder sonst wie, aber wenn kein SGB drin ist, dann kann das Produkt gut sein, aber nicht für Pflege.
Okay. Es ist ja immer so, also ich bin ja eher im Bereich der BU und Grundfähigkeit zu Hause. Ich glaube, ich gehöre zu den Maklern, die eine Grundfähigkeitsversicherung ganz, ganz oft sogar bevorzugen, weil es bei vielen Kunden einfach inzwischen auch besser passt und einfach auch nicht die kleine Lösung im Vergleich zur BU ist, sondern dem Kunden einfach gezeigt werden muss, weil beides eine absolute Daseinsberechtigung hat. Jetzt kann ich ja ganz oft bei einem BU-Antrag auch den Haken setzen, ja, ich möchte eine Pflege. Vielleicht ein Pflegetagegeld und eine Pflegerente dazu. Was habe ich da meistens die Möglichkeit? Ich weiß das Wording gerade gar nicht.
Meistens ist es im Rahmen dann auch in dem Baustein innerhalb der BU, also eine Pflegerente oder eine Pflegerentenoption. Ganz wenige schieben dich, also eine alte Leipziger sagt beispielsweise, hey, geh doch bitte zur Halle schon und mach dann Pflegetagegeld.
Gut, das liegt jetzt daran, dass der Konzern einfach im Haus Leben- und Krankenversicherung macht. Aber es gibt ja auch, sag mal, Versicherungsgesellschaften, die auf Leben spezialisiert sind und Kranken jetzt nicht unbedingt zu den Top 5 gehören und andersrum.
Ja, aber es gibt auch Versicherer wie eine Allianz, die trotzdem innerhalb von ihrer BU-Lebensversicherung oder auch Grundfähigkeiten-Lebensversicherung komplett bleibt in dem Kosmos und nicht über den Tellerrand rausschaut und sagt, lieber Kunde, wir haben auch ein tolles Pflegetagegeld.
Okay.
Das ist bei der alten Leipziger wirklich eine schöne Nummer, dass die sagen, hey, lieber Kunde, wir haben jetzt zum Beispiel auch Risikoprüfung gemacht für die BU, du kommst locker flockig auch in unser Pflegetagegeld mit rein.
Nimm okay, das doch mal gleich. Das heißt tatsächlich, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eine alte Leipziger schiebt es quasi zum Schwesterfirma Hallische rüber, eine Allianz Leben, bleibt aber bei einer Allianz Leben und geht nicht zur Allianz Kranken. Okay, verstanden. Spannend. Zurück zum Thema. Sind diese Optionen, ohne jetzt, du musst keine Namen nennen, sind diese Optionen aber vergleichbar mit einem separaten Pflegeprodukt?
Nein. Ist immer so die Frage, was sichert die Option ab? Es gibt einmal die Variante, lieber Kunde, während der Vertragslaufzeit des Vertrages, 67, wirst du pflegebedürftig, dann kriegst du extra Kohle oder länger Kohle. Diese Variationen, die gibt's in sehr gut am Markt. Die können auch sinnvoll sein für den Kunden. Mhm. Diese Geschichten von lieber Kunde, du machst jetzt eine BU und wir garantieren dir dann zum Rentenbeginn, du darfst deine Pflegerente machen ohne Gesundheitsprüfung. Also die quasi aktiv nichts leisten, sondern nur quasi den Gesundheitszustand einfrieren. Ich habe noch keine gelesen, die gut ist. Da sind zu viele Haken und Ösen dran oder halt die Leistungshöhen zu gering, weil man muss ja im Hinterkopf haben, das ist halt die BU läuft jetzt 40 Jahre und dann da habe ich eine Garantie, in 40 Jahren 2000 Euro Pflegerente maximal abzusichern. Ja, okay. Toll. Ist einfach so. Also da bin ich ja ehrlich gegenüber den Versicherern und sage, hey Leute, die und die Sachen in eurem Pflegepaket oder von euren Baustein, die finde ich super, die mache ich gerne und die sind Schrott. Da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Könnt ihr anders sehen, aber ich als Makler sage, es ist Schrott, das sage ich auch denen so ins Gesicht bei einer Veranstaltung, habe ich kein Problem mit. Dafür sage ich auch die Sachen, die gut sind.
Ja, absolut. Das heißt, es ist einfach auch wieder hier, du darfst dem Kunde quasi nicht sagen, guck mal hier, machst eine BU, Pflege, hast auch gleich mit dabei, das läuft dann quasi bis an dein Lebensende. Sondern es ist wirklich den Case, den du gut regeln könntest, um zu sagen, wenn dir was während der Laufzeit passiert, läuft das Ding im Zweifel auch länger. Wenn du jetzt aber nicht berufsunfähig bist, dann ist der Schutz mit 67 vorbei und dann hast du auch keinen adäquaten Pflegeschutz mehr danach. Habe ich es richtig verstanden?
Ja, und dann fängst du wirklich an von null zu sagen, Gesundheitsprüfung, wie sieht der Markt dann aus? Das ist auch so ein Thema, wir haben ein riesen Marktänderungsrisiko, insbesondere im Pflegebereich. Die Versicherer wissen zum Teil, glaube ich, nicht so ganz, was sie tun.
Okay.
Und dementsprechend ist halt das Risiko, dass Produkte, die wir jetzt heute an Kunden vermitteln können und Kunden, die wir heute versichert bekommen, ich weiß nicht, ob ich noch in 2 Jahren dieselben Kunden, dieselben Risiken eingedeckt bekomme. Auch in den der Qualität und Bedingungswelten. Dementsprechend ist genau in der Situation, wenn ich so einen Kunden habe, der die BU kriegt, sich mal Pflegeprodukte anzugucken oder Optionstarife auch aus der Krankenversicherung, wenn der Kunde so gesund ist. Wie laufen die ab? Kann ich ein Pflegetagegeld machen, wo ich keine Alterungsrückstellung aufbaue? Das heißt, das Ding kostet den Kunden 10, 20 Euro bis 50. Dann explodiert es im Beitrag. Alterungsrückstellungen sind eine wichtige Nummer. Klar. Aber die Situation mit 50, wenn das Ding explodiert im Beitrag, ist immer noch besser, wenn der Kunde einen Vertrag hat, wo Gesundheitsprüfung vor 30 Jahren gemacht hat, kein VVA-Risiko, das Ding ist sauber durch, dann ist die Situation besser, wie wenn er mit 50 krank ist und gar kein Produkt mehr bekommt. Oder
wenn er mit 50 entscheidet, ich bin topfit, ich werde kein Pfleger, dann kann er das Ding kündigen und hat im Zweifel nicht viel Geld rausgeworfen.
Genau. Ich verkaufe es auch manchmal als Fette. man muss es ja einfach auch
ehrlich, aufmachen. Jede Versicherung ist eine Wette.
Genau, aber wenn ich halt nur jeden Monat 10, 20 Euro reinwerfe in die Wette und dazu halt noch bei diesen, das sind ja die ohne Erhaltungsrückstände, sind ja die Krankenversicherungen, und ich dann doch ein Kind krieg, dann kann ich das Kind nachversichern, dann ist es ab Geburt ordentlich versichert und dann lassen wir das Ding laufen, auch wenn es fit auf die Welt kommt, bis das Kind halt eine ordentliche BU kriegt. Und dann kann man ja die Pflege immer noch, die kannst du ja kündigen und runtersetzen, wie du lustig bist. Aber du musst mal in Schutz reinkommen und dann kann man runterspecken und nicht andersrum.
Ich habe noch zwei Themenpunkte. Nummer eins ist, wie kriege ich als normaler Vermittler dieses Thema Pflege auf den Tisch, ohne dass ich einen Kunde damit überfahre, verängstige oder auch überfordere?
Ich gehe jetzt von jungen Kunden aus, weil ich muss einfach ein Szenario annehmen. Wie kriegst du beim jungen Kunden auf den Tisch? Alle bis 40 junge Kunden. Worüber sprechen wir mit den Kunden viel? Arbeitskraftabsicherung ist zumindest meine Welt. Jeder ist ja anders, aber Arbeitskraftabsicherung ist ja das Thema. Und da junger Kunde kommt, möchte eine BU. Im Erstgespräch immer erkläre ich die Kindernachversicherung. Sag, hey, das hat jetzt mit dem heutigen Thema erstmal gar nichts zu tun. Das ist auch ein bisschen mein gesellschaftlicher Auftrag. Kindernachversicherung, ich erkläre dir es. Man kann es auch als Gesetzeslücke darstellen, das auch für die Zusatzversicherung gilt. Man erklärt es dem Kunden, fragt gleich, ja, passt ein Kinderwunsch, Kinderrisiko, wie sieht's aus? Und dann, wenn der Kunde dir jetzt sagt, hey, ich bin gerade mittendrin in der Umsetzung von meinem Kinderwunsch, bist du noch da? Ich sehe dich nicht mehr.
Gerne weiter. Hörst du mich auch noch?
Jetzt höre ich dich wieder.
Okay, dann scheint es, als hätten wir einen kleinen Hänger. Also ich war noch da und habe dich auch gehört.
Okay, ich fange trotzdem nur mal kurz den Gedanken an.
Wiederhol den Satz.
Genau. Junger Kunde unter 40 kommt zum Vermittler, hat verstanden, oh, ich muss irgendwas machen, wenn ich mehr schaffen kann. Jedem Kunden unter 40, ob er es will oder nicht, und auch wenn er sagt, er sterilisiert wird, die mehr als Kinder kriegen, erklär den Kindern Nachversicherung. Jedem. Auch in dem Thema, es geht um Arbeitskraftabsicherung. Ich erzähle eben was zu, du kannst später ein Kind in der Krankenversicherung, das kannst du halt auf das Kind kopieren. Komplett absurd, aber ich erkläre es den allen, auch wenn sie selber keine Kinder wollen, weil die haben ein Umfeld, das Kinder will. Und das ist auch ein Thema, über das die Leute eher sprechen, als der Vermittler hat mir toll die Erwerbsminderungsrente erklärt. Heißt, im Erstgespräch zur Arbeitskraftabsicherung Kunden erklären, Kindernachversicherung gibt's, vor allem Pflege ist da wichtig. Übrigens, lieber Kunde, Pflege ist nicht nur, du liegst halbtot im Heim, Pflege ist auch bei einem Kind, einem jungen Kind, das hat Diabetes, die Eltern müssen sich drum kümmern, das kann sich nicht selber Insulin spritzen. Das hat ein paar Jahre lang ein Pflegegrad, dann kommt, wächst es da raus. ADHS in einer krassen Ausprägung oder Trisomie 21 Down-Syndrom. Wie auch immer, also nicht ein Horrorszenario, sondern eine Bandbreite, die der Kunde greifen kann von weniger schlimm. Wird sich Diabetes als leichte Erkrankung darstellen, aber halt ein Kind mit Diabetes ist keine Horrorvorstellung, bis zu, ja, das ist schon heftig, aber ein Kind mit Down-Syndrom ist jetzt auch nicht, wenn du dir es leisten kannst und wenn du nicht viel Pech hast, jetzt auch kein so schweres Los. So diese Spanne aufmachen, kein Horrorszenario. Und dann, wenn der Kunde mir nicht sagt, ey, wir sind gerade in der Umsetzung von Kindern oder meine Partnerin ist schwanger, dann kommt das Thema wieder weg. Weil das Thema, der Kunde kam für eine Arbeitskraftoption, dann rede ich mit ihm jetzt nicht weiter über drüber, ich frage das ab, notiere mir das, erkläre ihm das System, auch dieses, kann gerne mit seinen Freunden drüber reden, alles gut, und dann kommt es weg und dann mache ich meinen Arbeitskraftabsicherungsprozess komplett durch.
Aber einfach mal diesen Trigger gesetzt, zum sagen, hey, denk mal drüber nach.
Genau, in klaren Kindernachversicherung gibt's, ist vor allem wegen Pflege wichtig, Pflege ist gar nicht so schlimm, hier ist eine Bandbreite an keinen Horrorszenarien, gerade bei einem Kind, und dann haben wir das Thema entschärft, mal es einmal ausgesprochen, ohne selber Angst zu kriegen, und der Kunde kriegt auch nicht Angst.
Verstanden.
Und dann schiebt man es in die Kiste mit später. Dann macht jeder seinen Arbeitskraftabsicherungsprozess und am Ende stehst du ja mit dem Kunden da und sagst, lieber Kunde, wir haben jetzt hier Arbeitskraftabsicherungsprodukt XYZ, ob das die BU ist oder Grundfähigkeiten oder Pflegetagegeld. Das Thema möchte ich gar nicht so aufmachen, wie man das dafür nutzen kann, aber einfach nur klassischer Fall, der Kunde kommt in die BU. Die BU ist auch eine super Lösung für ihn, er kann sie bezahlen, alles fein. Er hat vielleicht einen kleinen Risikozuschlag oder Ausschluss, so nach dem Motto, der Kaufmann, das Sprunggelenk wird halt ausgeschlossen. Hat er sich halt nah kaputt gemacht, beim Fußball ist jetzt nicht so schlimm, kann er trotzdem die BU kaufen. Und dann sprichst du mit dem Kunden drüber über die BU, du hast ihm erklärt, komplexes Produkt, individuelle Prüfung, Leistungsfall ist ja schon echt eine komplexe Geschichte, ist geiles Produkt, aber halt im Leistungsfall schwierig. Klar, du kriegst es über Arbeitsunfähigkeitsbausteine und so ganz gut eingefangen. Aber ganz viele Produkte im BU-Bereich, aber auch im Grundfähigkeitenbereich haben gut geregelt, wenn der Kunde Pflegegrad 2 ist, ist der BU. Mhm. Ob der arbeitet oder nicht, ist egal. Der ist dann BU, per Definition. Das heißt, wir haben die komplette Chance mit, was hast du gearbeitet und was soll die Versicherer sehr zu Recht, weil sie da einfach juristisch dazu gezwungen sind, anfordern an Unterlagen. Versicherer kann leider nicht auf Zuruf regulieren, auch wenn er es möchte, auch wenn er 100% überzeugt ist, der Kunde kann nicht mehr arbeiten. Mhm. Er braucht diese ganzen Unterlagen wegen interner Revision und Aufsicht und allem Möglichen. Wenn es beim Kunden richtig, richtig scheppert hat, dann kläre ich Grad 2. Und damit kriegt man das Thema nochmal auf den Tisch. Das heißt, jeder Kunde, der BU... Ja, sorry.
Bitte du.
Also nicht jeder Kunde, der BU ist, hat einen Pflegegrad 2. Das möchte ich damit nicht sagen. Es ist aber ganz, ganz viele Fälle, die richtig BU sind. Nicht Hochleistungstop-BU mit konkreter Verweisung und schlag mich tot Klauseln, sondern die Leute, die wirklich nicht mehr arbeiten können, die zu Hause sitzen und auch nicht. Und wenn man darüber nachdenkt, ernsthaft wieder arbeiten zu gehen in einem ähnlichen Berufsfeld, da ist die Schnittmenge sehr groß, dass ein Pflegegrad 2 haben. Davor hat der Kunde Angst, dass es ihm richtig scheiße geht, der Versicherer nicht zahlt, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn du dann sagst, lieber Kunde, wir haben jetzt hier ein Produkt, da steht sogar nochmal drin, Pflegegrad 2 ist auch ein Leistungsauslöser. Das heißt, wenn es ihm richtig scheiße geht, wovor du Angst hast, wo die BU vielleicht nicht zahlt, in Klammern, wie es vermittelt, da wissen, die zahlt schon, aber das kann sich halt mal da ziehen.
Kann dauern und ist auch ein Prozess, was auch richtig ist.
Ist ein Prozess und dann mit Gutachter und dann gehen halt 3 Monate schnell ins Land.
Das heißt, dieser Pflegegrad 2 Option ist für dich so, guck mal hier, wir zeigen dem Versicherer das und dann hast du die Abkürzung quasi. Dass du schneller an dein Geld kommst, dass er sowieso zusteht.
Genau, wenn wir über die BU sprechen, die Arbeitsunfähigkeitsklausel ist die Abkürzung, der Kunde ist vielleicht noch gar nicht BU, aber kriegt Leistung. Ist der allerleichteste Auslöser. Dann haben wir den großen Auslöser, den wir primär versichern, ist die BU. Und wenn der Kunde so richtig BU ist, bevor er Angst hat, wenn wir nicht drüber reden mit, deine Hand zittert als Chirurg, sondern du kannst gar nicht mehr arbeiten, nichts geht mehr, dann hast du auch mindestens Pflegegrad 2 und dann können wir die Abkürzung nehmen, die auch für den Versicherer entspannt ist. Rufst Krankenkasse an, innerhalb von 6 Wochen ist der Gutachter da.
Okay.
Darüber kriegen wir das Thema wieder auf den Tisch. Vorne bei den Kindern, hinten dann bei dem Produkt. Du schießt dir auch nicht die BU, sondern du sagst nur, hey, lieber Kunde, du hast dir die BU, das den Einwand vorweggenommen, die zahlen ja auch eh nicht. Doch, wenn sie richtig scheiße geht, müssen sie nochmal mehr zahlen, wie auch sonst so. Und dann kannst du nochmal das Thema aufmachen, wie sieht's aus? Haben wir auch vielleicht noch Bausteine, die wir dazu packen können? Pflegetagegeld, Kinder, dann kannst du das Thema aufkriegen. Und dann haben die Leute ja Bock, drüber zu reden.
Krass. Es ist tatsächlich einer der längsten Folgen jetzt schon und ich habe noch eine Frage, die ich stellen muss und auch, so doof es klingt, eine der emotionalsten Folgen, weil ganz viele Bilder gehen mir die ganze Zeit durch den Kopf. Also ich merke richtig, wie ich manchmal, wie sagt man das denn jetzt so doof, mich zusammenreißen muss, dass ich beim Thema bleibe und diesem Faden, den wir haben oder worüber ich reden möchte, folgen möchte, weil dir ganz, ganz viele Bilder durch die ganze Zeit durch den Kopf gehen. Ist schon irgendwo Pflege ist für mich viel emotionaleres Thema dann wie jetzt eine BU. Weil das Bild, was ich im Kopf habe, ein anderes ist.
Ja, und es ist auch mit dem Kunden, insbesondere wenn du die älteren Kunden hast, boah, das ist schon emotional auch für Vermittler anstrengend. Weil das ist nicht ein theoretisches Risiko, sondern das ist ein praktisches Risiko für die Kunden.
Absolut.
Deswegen empfehle ich jedem, der Pflege machen möchte, fangt mit den jungen Kunden an, Kindernachversicherung. Für die ist es dann nicht ganz so emotional und dann kriegt man da ein Gefühl dafür.
Ja, aber ich kenne ja, also ich jetzt Stand heute Aufnahme sind es noch 3,5 Wochen, bis bei uns errechneter Geburtstermin ist. Und immer wenn Pia quasi jetzt bei der Hebamme oder beim Frauenarzt war, du sitzt jedes Mal wie auf Kohlen, bis sie dann quasi rückmeldet, hey, alles gut. Einfach dieses, weil du da auch da dann diese Szenarien im Kopf hast, was passiert, wenn mit meinem Kind irgendwas ist. Es ist wahnsinnig, was da abgeht und deswegen, ich fühle das komplett mit älteren Menschen, wo das vielleicht noch greifbarer ist und noch mehr erlebt oder gesehen ist. Das musst du können und auch wollen, das Thema.
Ja, und aber genau die Kinder, also die Eltern, aber auch die Kinder, die Kinder können ja nichts dafür und es ändert ja auch für ein Kind, das schwerst behindert auf die Welt kommt, ändert das was, sogar wenn das Geld nie als Konzept versteht, wenn da jeden Monat ein Versicherer 4.000 Euro aufs Konto schiebt und das Leben und das auch erhöht, das ändert für das Kind das ganze Leben.
Absolut.
Und für die Eltern auch. Und natürlich, der Fall ist nicht so häufig, dass jemand so krass pflegebedürftig ist. Aber in jeder zweiten Schulklasse sitzt ein pflegebedürftiges Kind, laut Definition. Ja. 1 von 40.
Krass. Ja, und wenn es nur darum geht, dass du eine Alltagsbekleidung hast oder jemand, der dir quasi einfach mal, auch so doof es klingt, 2x4 Stunden in der Woche dein Kind pädagogisch wertvoll und richtig betreut, dass du einfach auch als Eltern dir vielleicht dann Freizeit kaufen, klingt auch schon wieder doof, aber im Endeffekt vielleicht Entlastung kaufen kannst ab und zu mal, wenn Kohle von einer Versicherung kommt.
Du kannst dem Kind auch Therapien bezahlen, die vielleicht auch zu Recht die Krankenversicherung nicht bezahlt oder die Reitstunden oder was auch immer. Also das ist einfach Geld, das da ist, das jeden Monat kommt, das man verwenden kann.
Einer meiner besten Kumpels ist ja Sonderschullehrer an der Körperbehindertenschule bei uns. Wir haben hier von der KBF ein relativ großes Zentrum bei mir im Wohnort und er hatte da einen, das ist auch schon 10 Jahre her, im Alltag begleitet. Und bei dem Schüler war es so, die Krankenkasse hätte ihm den Rollstuhl bezahlt. Der Schüler wollte aber nicht in den Rollstuhl, weil er gesagt hat, er möchte, solange es geht, weiterlaufen. Hätten wir so einen speziellen, weiß nicht, so ein Gehwägele, eine Mischung aus Gehwagen und Krücken gebraucht. Und die Versicherung hat gesagt, also auf gut Deutsch, sorry, wir können dir das Ding nicht zahlen, weil es ist uns Stand heute mehr oder weniger zu teuer, weil wir wissen, in 3 Jahren müssen die wieder trotzdem den Rollstuhl kaufen. Oder dann wirklich sagst, hey, setz dich gleich in deinen Rollstuhl. Ansonsten bist du einfach nochmal eine Kostennote mehr bei uns. Und ich glaube, genau für sowas brauchst du dann überschüssiges Geld, völlig egal, woher es kommt. Entweder du hast das Glück, dass du so viel verdienst, dass du dir das leisten kannst, also für familiär so viel Vermögen hast. Oder aber, was wahrscheinlich bei den meisten der Fall sein wird, du brauchst jemanden Dritten, der von außen sagt, wir unterstützen dich. Und das ist in dem Fall die Versicherung ja dann.
Ja. Und deswegen... Ja, deswegen bin ich auch kein Freund, wir haben eine Produktkategorie vergessen, war früher relevanter Pflegekosten. Ich mag die Tarife nicht, weil da ist es gebunden, das Geld, was vom Versicherer kommt. Und genau dann kann man das eben nicht so frei verwenden und dann sagen, wir mieten uns ein Hilfsmittel, das jetzt unserem Kind weiterhilft. Deswegen Pflegetagegeld, Pflegerenten oder sonstige, wo die Kohle auch immer herkommt. Ja, was? Es ist heftig, aber auch nochmal das Thema Pflege ist nicht nur auch diese körperliche Geschichte, sondern auch Leuten, denen psychisch schlecht geht. Ernstzunehmende Depressionen oder dann auch gerade, das ist nicht rein psychisch, sondern das ist ja eine körperliche Erkrankung, Long-Covid-Fälle. Den siehst du ja nicht an, dass denen beschissen geht. Darfst du, ja, ich weiß nicht, ob du piepen musst oder nicht, aber auch die rutschen in die Richtung von dem Pflegegrad. Und eventuell auch ein Pflegegrad 2. Ebenso wie die wirklich Depressiven. Und auch da, ja, es ist heftig. Es ist wirklich heftig und es ist halt nicht, und es ist halt auch, warum wir als Vermittler gesellschaftlich gebraucht werden, weil hier geht's um Risiken, die wirklich wehtun. Absolut. Nicht um mein neues iPhone ist runtergefallen, jetzt muss ich das 3 Jahre alte weiter nutzen.
Absolut. Sind wir ehrlich, Chris, ich sag das viel zu oft, manchmal lachen Menschen über mich, ich sag, als Versicherungsvertreter, Vermittler, Makler, was auch immer, hast du, wenn du deinen Job richtig machst, in der Bevölkerung einen unglaublich wichtigen Job. Weil wir können da dafür sorgen, dass wenn das Leben nicht so gut mit dir meint, dass zumindest es finanziell weitergehen kann oder aber auch deine Familie abgesichert ist.
Ja, mit Geld weint sich's leichter.
Absolut.
Habe ich, glaube, von meinem Ausbilder damals geklaut.
Ist aber wahr.
Grüße nach Berlin.
Grüße nach Berlin. Ich mache jetzt hier einen harten Cut. Frage. Chris, du berätst ja nicht nur deine eigenen Kunden.
Genau, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ich habe einen eigenen kleinen Kundenkreis, Freunde, Familie, Bekannte, wo ich Sach- und Biometrie aus der Kranken voll mache. Alles andere gebe ich ab. Ich mache keine Altersvorsorge, keine anderen 430er-Themen, kann ich alles nicht, mache ich nicht.
Cool.
Ich bin dafür zu nerdig unterwegs. Und auch bei den Sachthemen, wenn ich nicht den einen oder anderen Young-Makler hätte, den ich mal kurz anschreiben kann und sage, wir haben hier gerade ein Haus gekauft, das ist so und so alt, was tun?
Grüße gehen raus an Luke Walter. Unter anderem.
Ja.
Und Nadine Romming.
Ja, wobei Luke bei mir so auf der Kurzwahl liegt, aber weil wir uns da gegenseitig dann halt bei den Themen, wo ich mehr drin bin. Genau, also von dem her, das ist so ein Thema, aber das macht ganz, ganz wenig von meinem Tag aus. Wir sagen, einen Tag die Woche kümmere ich mich um meinen eigenen Kunden und die anderen 4, 5 Tage berate ich Kunden von anderen Vermittlern. Einfach an dem Punkt sind, beim konkreten Kunden, wo sie sagen, will ich nicht, kann ich nicht, ich lasse ein Spezi ran, das ist ein komplexer Fall. Es gibt auch einige wirklich, die mir Kunden rübergeben, weil sie einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich sehe diese Patientenakten von 200 Seiten, dann habe ich schon wieder keinen Nerv, ich mache Sachversicherung und Altersvorsorge.
Das heißt, die Leads, die bei dir dann landen, sind es BU-Leads oder reine Pflege-Leads oder die Mischung aus beidem?
Es sind entweder Pflege-Leads oder Arbeitskraftabsicherungs-Leads.
Okay.
Und dann ist, je nachdem, wie der Kunde das möchte, wie es der andere Vermittler möchte, der dabei in den Beratungen. Ich schmeiße nur maximal meine Gesundheitsfragen raus. Das biete ich immer an für den Kunden. Und dann berate ich das Thema, mache die ganze Thematik quasi unterschriftsreif fertig und der Kunde bleibt dann aber auch bei seinem Vermittler.
Das heißt wirklich, du machst alles fertig und einreichen tut, sag mal, der Stammvermittler?
Im Regelfall, ja.
Okay.
Zumindest da landet auf jeden Fall auf lange Sicht der Kunde vom Bestand her, weil es macht ja keinen Sinn, dass ein einzelnes Produkt bei mir liegt, absolut, das nicht betreuungsintensiv ist. Also bei einer PKV kann man das anders sehen, aber bei einer Grundfähigkeit, warum soll die bei mir liegen?
Absolut. Sind wir ehrlich, im Schadensfall müssen wir sowieso die Finger davon lassen und auch da einen Experten ranholen, der das Ding dann im Zweifel für einen abwickelt. Daher gehe ich mit. Bedeutet, wie kann man dich erreichen, wenn man sagt, hey, Pflege nach dieser Folge für mich ein wahnsinnig interessantes Thema, aber noch zu wenig damit beschäftigt, brauche einen Experten. Oder vielleicht brauche ich auch jemand, der die Arbeitskraftabsicherung ein bisschen anders sieht wie die klassischen, ich nenne es mal BU-Makler, ich würde mich als BU-Makler bezeichnen. Wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen, Chris?
Facebook, LinkedIn, Webseite, ich weiß nicht, ob du was verlinken kannst in den Shownotes, aber einfach Facebook, LinkedIn, Christian Steffen Fröhlich, da stolpert man über mich und dann einfach schreiben und dann gerne auch, wir verlinken ja, gerne auch einfach eine WhatsApp schicken und bitte, Fragen kostet nichts. Auch wenn ihr einfach sagt, hey, die Situation, was mache ich mit dem Kunden? Fragt mich, kostet nichts. Ich stelle in Anführungszeichen dann eine Rechnung, wenn ich die Beratung mitmache oder Refos mache und dann immer volksvoll. Aber bitte Fragen kostet nichts, weil oft geht's halt um Leute, denen geht's richtig scheiße. Wir müssen irgendwie noch gucken, was wir irgendwie noch an Versicherungsschutz hinkriegen. Und dann investiere ich gerne die 10 Minuten an Vermittlerkollegen und sage ihm, hey, da und da, das kannst du noch machen mit dem und dem Ansatz. Und machen sie ein paar selber, ein paar holen sich die Lösung komplett bei mir und kommen dann eine Woche später und sagen, eigentlich habe ich gar keinen Bock und mein Schreibtisch ist voll mit anderen Themen. Mach doch das bitte für den Kunden. Und dann machen wir einen Split und dann ist gut. Einfach melden, Fragen kostet nichts. Wir helfen uns gegenseitig in der Branche. Davon leben wir alle. Also ich zumindest lebe da komplett davon, dass ich...
Und auch das kann ich bestätigen, Chris. Das erste Mal hast du mir geholfen, da kannten wir uns noch nicht. Das ist bestimmt auch schon ein Jahr oder so her. Und zur Wahrheit gehört dann auch, das als Tipp an alle Vermittlerkollegen da draußen, wenn euch jemand hilft, dann nehmt doch mal ein paar Euro in die Hand und lasst demjenigen zumindest eine Flasche Wein oder Ähnliches zukommen als Zeichen der Wertschätzung, weil das, finde ich, gehört dann auch immer dazu. Das ist bei mir, ich merke das, ein Riesenunterschied ist, wenn ich jemand helfe und im Nachgang einfach eine Kleinigkeit kommt, dann freue ich mich wahnsinnig drüber, weil der andere gesehen hat, dass ich was getan habe. Und wenn halt jemand 9-mal was fragt und nie was kommt und wenn man dann was von ihm braucht, vielleicht dann auch keine Unterstützung kriegt, dann ist so eine Türe, so gerne die bei mir als auch bei dir offen ist, halt auch irgendwann dann zu.
Bislang habe ich sie noch nie zumachen müssen. Ich habe da, glaube ich, Glück ein Stück weit und es dann so ein Geben und Nehmen ist oder dann der Vermittler mich an einen anderen Vermittler weiter empfiehlt und darüber ich dann einen Umsatz mache. Aber ja, es ist schon schön, wenn man so ein kleines Päckchen aufmacht und dann das gemeinsam zu Hause in Ruhe vernichten darf.
So ist es.
Oder alternativ, wenn kein Umsatz direkt drüber fließt, dann nehme ich kein Geld an, ich nehme Geschenke an oder gerne Spenden. Wenn jemand sagt, komm, du hast jetzt 2-3 Stunden hier rein investiert und wir haben keinen Umsatz draus gemacht, okay. Dann spendet an XYZ, entweder einen Hilfsverein, den ihr kennt, oder jeden Lokalen, der wirklich Leuten hilft, oder DKMS oder wie auch immer. Damit bin ich auch vollkommen happy. Das ist auch Wertschätzung genug, wenn man weiß, da ist jetzt ein Fuffi hingegangen und die können jetzt ein paar Leute mehr typisieren bei der DKMS. Ist auch schön.
Coole Aktion. War mir das wichtig, einfach nochmal einfließen zu lassen, weil ist wichtig und richtig. Chris, wir haben uns jetzt wirklich, ich glaube, über eine halbe Stunde länger unterhalten, als eine durchschnittliche Folge von mir geht. Ich fand's wahnsinnig spannend. Brauche jetzt aber kurz auch eine kleine Pause, um mich emotional wieder zu norden. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich finde es beeindruckend, was für Fachwissen du dir aufgebaut hast und in was für einer Thematik du da unterwegs bist. Und ich freue mich auf deinen weiteren Weg.
Vielen Dank dir für die Einladung, für das Gespräch. Es war super angenehm. Ich hatte schon ein bisschen... Es ist halt komplett öffentlich und mehr halt nicht irgendwo in einer Vermittlergruppe oder ein Vortrag, der immer aufgezeichnet wird. Vielen, vielen Dank. Ich komme auch gern wieder, wenn wenn Bedarf da ist, sehr, sehr gern.
Machen wir das.
Sowieso, wir sind ja sowieso immer im Austausch.
So ist es. Chris, mein Lieblingspflege, Arbeitskraft, Absicherungsprofi. Es war mir ein Fest. Makler und Vermittler Podcast, over and out.